Vor der Pause sind wir stehen geblieben bei dem Thema, das fünfte Buch Mose ist das Buch des Landes. Und damit zusammenhängt gleich der nächste Punkt auf unserem Blatt. Das fünfte Buch Mose erwähnt den auserwählten Ort für den Gottesdienst im Land. Der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Und zwar 21 Mal. Ich habe hier auf dem Blatt alle 21 Stellen angegeben. Beispielhaft lesen wir aus Kapitel 12, Vers 4. Und jetzt müssen wir uns ganz klar vor Augen halten, die Stiftshütte wurde ja von Ort zu Ort transportiert. Der transportable Tempel, ein Elementbau, ideal für die Wüstenwanderung. Aber jetzt im Land sollte Israel ansässig werden und da sollte es auch schließlich einen Ort für die Anbetung geben. Einen einzigen Ort, den der Herr auserwählen wird. 12, Vers 4. Den Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht also tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Und ihr sollt dahin bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer und eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand. Und so weiter, Vers 11. Der Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen daselbst wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und alle Auswahl eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt euch freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Vers 13. Hüte dich, dass du nicht deine Brandopfer an jedem Ort opferst, den du siehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird. Dort sollst du deine Brandopfer opfern und dort alles tun, was ich dir gebiete. Und so weiter und so fort. Dieser Ort wird also 3x, 7x erwähnt. Aber Mose erwähnt nie den Namen des Ortes. Einzig 17,8, da wird gesagt, man soll hinaufziehen zu diesem Ort. Ganz am Schluss, wenn es um Streitigkeiten geht, so sollst du dich aufmachen und an den Ort hinaufziehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und dort soll dann auch das höchste Gericht in Israel seinen Sitz haben. Hinaufziehen, hebräisch Allah, weist also darauf hin, dass es sicher nicht ein Ort in der Ebene sein wird. Sagen wir in der Schefela, in der Arava oder in Tal Yisrael, wir haben Magedon-Ebene und so weiter. Also irgendwo oben muss das sein. Und noch mehr, wir erfahren in 5. Mose 33, Vers 12, etwas Eigenartiges. Da geht es um den Segen über alle 12 Stämme Israels. Von Benjamin heißt es, Vers 12. Von Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn. In Sicherheit wird er bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Ja, wir müssen genau lesen. Wer wohnt zwischen seinen Schultern? Vielleicht würde manche so spontan denken, ja, Benjamin wohnt zwischen den Schultern des Herrn. So quasi wie ein Kind auf den Rücken gebunden. Nein. Benjamin ist der Liebling des Herrn. Und in Sicherheit wird er, der Herr, bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn, also der Herr beschirmt Benjamin den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Es kam später so heraus, der Tempelberg, Zion, ist geografisch so gelegen, dass die Grenze zwischen dem Stammesgebiet von Juda und Benjamin genau über den Berg hineingeht. Das Tempelhaus lag im einen Stamm, der Altar im anderen. Also zwischen Tempelhaus und Altar ging die Grenze zwischen Juda und Benjamin hindurch. Und so kam also das Tempelhaus in Benjamin zu wohnen. Und so wohnte der Herr zwischen den beiden Schulterabhängen des Berges Zion. Der Südabhang und der Nordabhang. Bei Schulter, Ketef, auf Hebräisch, braucht man auch für Abhänge von Bergen. Man spricht zum Beispiel heute noch von Ketef Hinnom. Das ist ein Abhang außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Schulter von Hinnom. Und Gott wird also zwischen den Schultern Benjamins wohnen. Und da wusste man also, im Gebiet von Benjamin, auf einem Berg wird der Herr wohnen. Und diese Grenze wird so beschrieben in Josua. Das Buch Josua ist ja ein fantastisches Geografiebuch Israels. Das wird das Thema sein im nächsten Bibelschulentag. Gehen wir weiter nach 5. Mose mit Josua. Da finden wir eine Fülle von geografischen Besonderheiten. 15,8. Da wird also die Grenze beschrieben für Juda, den Stamm Juda. Und die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnoms hinauf. Hinnomtal, außerhalb der heutigen Altstadt. Nach der Südseite der Jebusiter, das ist Jerusalem. Und die Grenze stieg zu dem Gipfel des Berges hinauf, welcher vor dem Tal Hinnom gegen Westen und am Ende der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und die Grenze zog sich herum von dem Gipfel des Berges nach der Quelle des Wassers Nephtoach und lief nach den Städten des Gebirges Ephrons hin. Merken wir, da wird zweimal der Gipfel des Berges erwähnt. Das ist der Berg Zion. Und der Gipfel, das ist der Fels heute in der Omar-Moschee im Felsendom. Das ist die natürliche Bergspitze des Tempelberges, des Berges Zion. 753,7 Meter über Meer. Und da wird also bereits dieser Fels im Bibeltext ausdrücklich erwähnt, der Gipfel des Berges. Und da ging also die Grenze so beim Berggipfel vorbei, dass auf dem Berggipfel baute Salomo das Allerheiligste auf dem Felsen. Sieht ihr heute noch die Vertiefung für die Bundeslade. Genau 2,5 auf 1,5 Ellen. Und der Altar war dann davor, auf der anderen Seite der Grenze. In Kapitel 18, Vers 16, da wird das Umgekehrte beschrieben, nämlich die Grenze von Benjamin. Da wird der Grenzverlauf auch da nochmals wiederholt. Vers 15, und die Südseite fing an am Ende von Kirjat Jearim, ein Ort ganz in der Nähe von Jerusalem. Und die Grenze lief aus nach Westen hin, und sie lief nach der Quelle des Wassers Nephtoach hin, und die Grenze stieg hinab zu dem Ende des Berges, welcher vor dem Tal des Sohnes Hinnoms, in der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und sie stieg das Tal Hinnom hinab nach der Südseite der Jebusiter. Genau das, die Gegenbeschreibung der Grenze für Benjamin. Also das sind die Hinweise, die man im 5. Buch Mose findet. Aber ganz klar wurde das erst geoffenbart in der Zeit von David. David hat um 1004 vor Christus Jerusalem, eine jebusitische Enklave, erobert. Durch prophetische Offenbarung wurde ihm klar gemacht, das ist nun der Ort, den der Herr auserwählt hat und von dem er 21 Mal sprach in 5. Mose. Wir lesen aus Psalm 132, Vers 13. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhe, immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Das ist ein Psalm von David, Vers 1 sagt, Gedenke Herr, dem David alle seine Mühsal. Also ganz klar, prophetische Offenbarung, Gott sagte, dies ist meine Ruhe, da will ich wohnen, der Berg Zion. Hier muss ich gleich noch erklären, heute, wenn Sie nach Jerusalem gehen, dann heißt der Nachbarhügel Zionsberg. Der hieß aber in biblischer Zeit nicht Zion. Zion war in biblischer Zeit der Tempelberg. Und erst in nachbiblischer Zeit, man kann es zum ersten Mal etwa Ende 1. Jahrhundert nach Christus nachweisen, wurde dieser Nachbarhügel Zion genannt. Ich spreche darum von Zion Römisch 1, das ist der Tempelberg, und Zion 2, das ist der nachbiblische Zionsberg. Auch wichtig, weil dort war das urchristliche Quartier. Auch der Obersaal, wo der Herr das letzte Abendmahl eingesetzt hat, liegt auf diesem, auf Zion 2. Die Geistesausgießung am Pfingsten hat auf Zion 2 stattgefunden. Aber wichtig in der Bibel, Zion ist der Tempelberg. Gott hat ihn erwählt. Interessant ist Folgendes, wenn man so eine Karte der 12 Stämme Israels nimmt, dann sieht man, wie das recht zentral liegt. Also dass nicht die Nordstämme sagen können, ja die Südstämme, die sind so bevorzugt, wir müssen so weit und sie haben so nahe. Und dann ist es auch interessant, dass es eine Stadt und sogar der Tempel so gelegen war, dass er auf der Grenze zwischen zwei Stämmen liegt, damit das ja nicht einem Stamm in den Kopf steigt und er sagt, eigentlich gehört das alles uns. So musste Juda und Benjamin das zusammen teilen. Aber der Herr hat gesagt, er wohnt in Benjamin, zwischen seinen Schultern. Also das zu diesem auserwählten Ort. Warum ist es so wichtig, immer dieser eine Ort? Das sollte ein Zeugnis sein für die umliegenden Völker. Es gibt auch nur einen Gott. Also ein Ort der Anbetung als Zeugnis für den einen Gott. Die Heiden haben viele Götter und darum auch viele Tempel. Israel, ein einziger Tempel. Aber das gibt ja auch dieses weltpolitische Problem heute. Die El-Aqsa-Intifada ist ja eigentlich, drückt ja eigentlich das Zentralproblem des Nahostkonflikts aus. Denn die El-Aqsa, das ist ja die Südmoschee auf dem Tempelberg. Es geht heute um den Kampf um Jerusalem und nicht einfach irgendwo um Jerusalem, sondern es geht um den Kampf um den Tempelplatz und Zion 1. Es ist aber interessant, die Juden haben ein Problem. Sie können nicht ausweichen. Es gibt keine Alternative zu Zion 1. Sie haben im Jahr 70 durch die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, haben sie den Tempelberg verloren. Und dann nie mehr einen Tempel gehabt bis heute, weil es keine Alternative gab. Sie hätten ja unter den fünf Kontinenten der Welt, da hätte es ja einiges ein Grundstück geben für einen jüdischen Tempel. Ist ja kein Problem. Land gibt es genug. Es gibt keine Alternative. Nur dort. Und das hat die Tora, das fünfte Buch Mose, vor 3.500 Jahren festgelegt. Nur an diesem Ort. Hüte dich, deine Brandopfer an irgendeinem anderen Ort darzubringen. Nur an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Also wir sehen, dass dieses Gesetz wurde gegeben, bevor das eigentliche Problem entstanden war, im 7. Jahrhundert nach Christus, als die Moslems den Tempelberg der Juden besetzt haben. Und das ist etwas Typisches im Islam. Da, wo die Muslime Gebiet anderer Völker erobert haben, da haben sie sehr gerne, gerade an den Orten, die den Völkern heilig waren, haben sie ihre Heiligtümer hingemacht. Das ist der Grund, warum die Omar-Moschee auf die Bergspitze von Zion 1 gestellt wurde und gleich im Süden, da wo die königliche Säulenhalle war, wo der Herr Jesus vor Kajafas stand, da haben sie die El-Aqsa-Moschee hingetan. Übrigens, quasi an dem Ort, wo der Messias durch den hohen Priester zum Tod verurteilt worden ist. Und heute haben wir die El-Aqsa-Intifada. Und die ganze Welt ist ratlos, wie man das Problem lösen soll. Das sind schon dramatische Dimensionen. Aber sie haben also immer wieder genau diese Orte besetzt. Sie hätten ja ihre Oma-Moschee irgendwo anders bauen können. Nein, die haben sie genau beim Allerheiligsten hingebaut. Und das jüdische Volk ist gebunden durch die Tora. Wir können nicht irgendwo anders. Aber dieses Gesetz hat Mose 2200 Jahre früher gegeben, als dass die Muslime den Tempelberg besetzt haben. Nun, das zum auserwählten Ort. Wir sehen also, wie aktuell das fünfte Buch Mose ist. In jeder Hinsicht. Praktisch, prophetisch, politisch, wie man will. Das fünfte Buch Mose betont, Gott ist Geist. Also die Lehre dieses Buches über Gott ist sehr beachtlich. 5. Mose 4, Vers 12. Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt außer der Stimme. Dann weiter, Vers 15. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr euch nicht verderbt und euch ein geschnitztes Bild macht, das Gleichnis irgendeines Abbildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, und so weiter. Der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 24 zu der Samariterin, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Übrigens, das hat der Herr aus einem ganz bestimmten Grund zu dieser Frau gesagt. Das war ja eine Samariterin. Samariter waren ein Mischvolk aus Heiden und etwas israelitischem Blut. Und die waren ja die Feinde der Juden, als sie zurückkamen aus Babylon und den zweiten Tempel bauten. Diese Feindschaft hat sich weiterentwickelt. Und schließlich haben die Samariter auch einen Tempel gebaut, aber nicht in Jerusalem, sondern auf dem Berg Garizim. Wir haben den Berg Garizim ja schon in 5. Mose angetroffen. Der kommt ja wiederholt vor. Und die haben also die fünf Bücher Mose übernommen von den Juden, aber die haben diese Stelle anders ausgelegt. Der Ort, wo der Herr seinen Namen wohnen lässt, steht ja nirgends Jerusalem. Sie haben gesagt, das ist nicht Jerusalem, das ist der Garizim. Die Juden beten eigentlich am falschen Ort an. Nur wir beten am richtigen Ort an, auf dem Garizim. Schauen wir mal in Vers, Johannes 4, Vers 19. Der Herr hat ja vorher gesagt zu dieser Frau, ruf mal einen Mann. Er hat gesagt, ich habe keinen Mann. Richtig. Du hast keinen Mann. Fünf hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also fünfmal war sie verheiratet und jetzt im Konkubinat. Ist gar nicht ihr Mann. Ein Mann im Konkubinat ist kein Mann. Also schon ein männliches Wesen, aber ich meine kein Ehemann. Und dann, da wurde der Boden heiß, und dann fängt die Frau an mit einem anderen Thema, Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Zeigt er auf den Garizim rüber. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsste. Sie realisiert, dass ein Prophet, der könnte mal das Auslegungsproblem zwischen Juden und Samariter klären. Wie soll man das verstehen? Und dann hat der Herr gesagt, schau, das spielt jetzt bald überhaupt keine Rolle mehr. Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, Gerizim, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an, also wir Juden, und wissen was. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Hat also geklärt, schau mal, ich meine Ansicht, ihr Samariter habt gar keine richtige Beziehung zu Gott. Ihr betet an und wisst nicht was. Juden wissen wenigstens was. Aber jetzt kommt sowieso ein Wechsel. Bald wird man nicht mehr in Jerusalem anbeten. Und jetzt kommen die wahrhaftigen Anbeter und die werden Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Und da ist der christliche Gottesdienst vorausgesagt worden. Es ist vorausgesagt worden, dass der Gottesdienst auf Zion aufhören wird. Im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört und bis heute ist er nicht mehr aufgebaut worden. Also eine interessante Dimension, die da hervorkommt. Gerade in Verbindung mit dieser 5. Mose-Lehre, Gott ist Geist. Die große Lehre aus 5. Mose. Und darum kann Gott auch nicht durch ein Bild dargestellt werden. Und weiter betont das 5. Buch Mose, es gibt nur einen einzigen Gott. Ich habe eine Reihe von Stellen hier aufgeschrieben, aus Kapitel 4, 6, 7 und 10. Wir lesen 6, Vers 4. Und das ist übrigens das Glaubensbekenntnis im Judentum. Jeder orthodoxe Jude muss diese Stelle aufsagen, jeden Tag. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Yehavda et Adonai Elohecha, Bechol Levavcha, Ubechol Nafshecha, Ubechol Moodecha. Das ist das, was jeden Tag wiederholt werden muss. Also, es gibt nur einen Gott. Aber interessant ist, dass das Wort eins, der Herr unser Gott ist ein Herr, Echad, kann im Hebräischen eine zusammengesetzte Einheit bedeuten. Und das Neue Testament lehrt, ja, es gibt nur einen Gott, aber es sind drei Personen in der Gottheit. Und selbst das Alte Testament gibt eine Fülle von Hinweisen, die dann im Neuen Testament voll entfaltet werden, eben die Trinitätslehre. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Denn hier finden wir das, was der Herr Jesus bezeichnet hat, als das größte Gebot. Matthäus 22, 35 bis 40 wurde er von einem Gelehrten gefragt, wie verstehst du das, was ist eigentlich das größte Gebot im Alten Testament? Und dann hat der Herr gesagt, schau, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. 5. Mose 6, Vers 4. Das nächste im Gleiche und deinen Nächsten wie dich selbst. 3. Mose 18, Vers 4. Ist ganz interessant, wir denken, ja, das ist eigentlich gar nicht so nichts Besonderes, diese Antwort. Die ist sehr besonders. In der rabbinischen Literatur wird an verschiedenen Stellen darüber diskutiert, was ist eigentlich das größte Gebot im Alten Testament? Wie könnte man diese Hunderten von Geboten gewissermaßen auf den Punkt bringen? Und diese Antwort, die der Herr dort gegeben hat, Matthäus 22, findet man in der ganzen rabbinischen Literatur so nicht. Diese Zusammenfassung, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Als Zusammenfassung der ganzen Tora. Die Liebe zu Gott. Ist sehr interessant. Denn die wird 10-mal erwähnt in 5. Mose. Ich habe hier alle Stellen angegeben. Also hier, Kapitel 6, Vers 5, und dann geht es weiter. Mit Kapitel 10, 11, 13, 19, 30. 10-mal. Liebe zu Gott. Und da wird deutlich gemacht, gegenüber Israel, Gehorsam gegenüber Gottes Wort, das ist nicht der Gehorsam eines Hundes, sondern es ist echt Gehorsam aus Liebe. Und darum können wir den Kreis wieder schließen. Wir haben doch ganz am Anfang gelesen, gewissermaßen als Überschrift über das 5. Buch Mose, in einer neutestamentlichen Anwendung. Der Herr sagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Natürlich sind wir als Christen nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Also darum, wenn wir das 5. Buch Mose lesen, können wir nicht einfach alle Gebote auf uns übertragen. Aber es gibt von den neutestamentlichen Geboten sehr viele Übereinstimmungen mit 5. Mose. Viele Dinge, die wir im Gesetz vom Sinai formuliert finden, finden wir auf einer höheren Ebene formuliert im Neuen Testament. Und darum sagt der Herr, wer meine Gebote hat und sie hält, das sind die Gebote des Messias. Wer also das Gesetz des Messias hält, seine Gebote, der ist es, der ihn liebt. Und weiter, wer mein Wort hält, der ist es, der mich liebt. Es ist ein Unterschied zwischen die Gebote halten und das Wort halten. Gebote sind ganz ausdrückliche Befehle. Finden wir in der Bibel ganz klare Befehlsformen. Das sind Gebote. Und dann gibt es Dinge, die eigentlich aus der großen Linie, aus der großen Aussage heraus geschlossen werden müssen. Also, wenn die Mutter der Tochter sagt, sie soll die Wäsche abhängen, um 5 Uhr, dann geht sie weg, um 3 Uhr beginnt es zu regnen, und die Tochter hängt es dann ab, dann hat sie nicht ihr Gebot, aber ihr Wort gehalten. Weil sie genau weiß, wie die Mutter denkt. Also das Wort halten ist, dass wir Gottes Gedanken, die wir aus dem ganzen Wort erschließen können, halten. Die Gebote halten, das sind die ganz konkreten, in einem Satz nachlesbaren Befehle im Neuen Testament. Also, wir sehen, wie das 5. Buch Mose eine sehr starke Beziehung zum Neuen Testament hat. Und die Prinzipien entsprechen sich. Liebe zu Gott. Aber umgekehrt finden wir in diesem Buch Gottes Liebe zu Israel. Und das ist die große klassische Stelle, 5. Mose 7, Vers 6. Und die Stelle ist hochbedeutsam, weil hier das Wort Liebe als Hauptwort, Ahava, zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Ahava, es gibt ja auch ein Produkt, eine Linie in Israel, die heißt Ahava, ja? Die Tote Meerprodukte. Das heißt also nichts anderes als Liebe. Aber wir haben keine Aktien dort. Also, da haben wir dieses Wort Ahava, Liebe. 5. Mose 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Volk des Eigentums zu sein. Aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sie waren ein Sklavenvolk in Ägypten. Sondern wegen des Herrn Liebe zu euch. Das erste Mal in der Bibel, Ahava. Gottes Liebe zu Israel. Und hier haben wir die Begründung für die Auserwählung Israels. Das hat ja schon so viele Menschen geärgert, dass Israel das auserwählte Volk ist. Warum? Und hier haben wir die souveräne Antwort. Gott sagt, nicht weil ihr etwas Besonderes seid, ich habe euch einfach geliebt. Das ist Gottes souveräne Liebeswahl. Und die muss der Mensch einfach stehen lassen. Aber über dieses Volk wollte er alle anderen Völker segnen. Der Messias kam aus Israel, um dann das Evangelium allen Völkern zu bringen. Dann auch in Kapitel 10, Vers 15 wird über Gottes Liebe zu Israel gesprochen. Es gibt diesem Buch, diesem feierlichen Buch, am Eingang zum verheißenen Land ein ganz besonderes Gepräge. Gott liebt Israel und Gott fordert Israel auf, auch ihn zu lieben. Und das kann Israel zeigen durch Gehorsam, nicht wie ein Hund, sondern durch Gehorsam in Liebe zu Gott. Wir sind ja immer noch dran an Besonderheiten des fünften Buches Mose. Und da haben wir eine interessante Stelle in Kapitel 21, 22. Da geht es um den Fluch eines Gehängten. Und wenn an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tag begraben. Denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Ein Gehängter ist unter Gottes Fluch. Nun, das Dramatische ist, der große Prophet auf 5. Mose 18 ist gekommen. Und Gott hat gesagt, ihr sollt auf alles hören, was er euch sagen wird. Aber wir wissen, dass der große Prophet gehängt wurde. An ein Holz. Aber das fünfte Buch Mose hat bereits gesagt, der Gehängte ist ein Fluch Gottes. Und den Zusammenhang zu dieser Stelle hat man ganz klar gesehen. Der Herr Jesus wurde ja am Freitag, am Karfreitag, gehängt ans Holz. Und dann kamen doch die führenden Juden zu Pilatus und sagten, er kannst du uns erlauben, dass wir die Gekreuzigten abnehmen, noch bevor es Abend wird, damit gewissermaßen nicht dieser Fluch über unser Land kommt. Darum wollten die unbedingt, dass die Gekreuzigten noch am selben Tag, vor Sonnenuntergang um 6 Uhr, abgehängt wurden. Also der Zusammenhang war ganz, ganz klar da. Und in Galater 3 wird das aufgenommen. Von dem Apostel Paulus. Und er sagt etwas ganz Erschütterndes. Galater 3, 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Zitat 5. Mose 21, 23. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme. Auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Also hier wird deutlich bezeugt, Christus ist ein Fluch geworden, aber für uns, er der Vollkommene, wurde ein Fluch Gottes am Kreuz, damit der Segen, den Gott Abraham versprochen hat für alle Völker, auch auf alle Völker, auf Menschen aus allen Völkern kommen könnte. Jetzt lassen wir das offen, Galater 3. Das fünfte Buch Mose sagt nämlich auch in 5. Mose 27, 26. Verflucht sei, wer nicht aufrecht hält, die Worte dieses Gesetzes, sie zu tun. Das ganze Volk sage Amen. So sei es. Jawohl. Das fünfte Buch Mose bringt jeden Menschen unter Gesetz, unter einen göttlichen Fluch. Denn der Mensch, der einmal ein Gebot nicht einhält, kommt unter den Fluch Gottes. Im gleichen Buch. Ich habe das mal mit einem Juden studiert, in der Kantonschulzeit. Da habe ich ihm gesagt, können wir mal miteinander über den Messias diskutieren. Er hat das gut gefunden, hat mich dann zu sich eingeladen. Und da haben wir so 5. Mose aufgeschlagen. Hört mal diese Stelle, schau mal. Jeder Jude, ein Orthodoxer, der nicht alles einhält, wer kann das? Ist unter dem Fluch. Aber schau mal, im gleichen Buch, ein paar Kapitel vorher, steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt schau mal, Christus ist gekreuzigt worden, er hing am Holz, er wurde ein Fluch, damit wir die Möglichkeit hätten, von diesem Fluch des Gesetzes frei zu werden. Und das war also nicht meine Erfindung, obwohl die Argumentation war natürlich verblüffend, oder? Aber das habe ich alles aus dem Galaterbrief. Galater 3 sagt nämlich der Apostel Paulus, Vers 12, Vers 10 meine ich, denn so viele aus Gesetzeswerken sind, also auf dem Grundsatz von Gesetzeswerken stehen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und das ist das Zitat aus 5. Mose 27, 26. Und so führt das 5. Buch Mose über das Thema des Fluches, der auf jedem Juden ruht, hin zu dem Fluch des Messias und damit zum Segen Gottes durch das Evangelium. Es ist also ganz dramatisch eigentlich, wie das 5. Buch Mose das ganze Volk Israel gewissermaßen unter die Last des Fluches bringt, um es zwingend, absolut zwingend, letztlich zum Messias, dem verheißenen großen Propheten, hinzuführen. Und ihr sollt hören auf alles, was ihr sagen wird. Und wenn wir bei diesem Thema Fluch sind, dann führt das uns zum nächsten Punkt. 5. Mose 27, da hat Mose angeordnet, wenn ihr dann ins Land kommt, dann müsst ihr nach Norden gehen, in das Gebiet von dem Berg Garizim und dem Berg Ebal. Und da sollt ihr dann den Fluch aus diesem Buch auf dem Berg Ebal verkündigen. Da muss also eine Gruppe dort oben sein und den Fluch ausrufen. Und eine andere Gruppe auf dem Berg Garizim, auf dem Berg des Segens, den Segen aus 5. Mose verkündigen. Und das Volk sollte dort das hören. Wenn ihr nicht auf alle diese Worte hört, dann werdet ihr aus dem Land hinausgeworfen. Wo liegt der Berg Garizim und der Berg Ebal? Diese beiden Berge im Westjordanland überschatten die Stadt Nablus, biblisch Sichem. Das ist eine der größten Palästinenserstädte heute. Dort musste Israel stehen und Segen und Fluch aus 5. Mose hören. Und das Dramatische ist, wenn man dort steht und diese Berge anschaut, dann merkt man sofort, dass einer höher ist als der andere. Der Berg Garizim liegt 881 Meter über Meer und der Ebal 938. Der Berg des Fluches ist höher. Und das entspricht übrigens genau an der Segen- und Fluchverkündigung in 5. Mose 28. 1 bis 14 beschreibt den Segen und 15 bis 68 den Fluch. Merkt man, dass der Berg ein bisschen höher ist. Warum? Ja, weil Gott wusste, dass kein einziger wird dem Fluch entgehen in Israel. Das ganze Volk kommt unter den Fluch, aber das war nicht aus keinem anderen Grund, als was Paulus sagt in Galater 3. Das Gesetz war unser Pädagoge auf Christus, auf den Messias hin. Das Gesetz sollte Israel zwingend auf die Erlösung in den Messias hin vorbereiten. also an einem ganz dramatischen Ort, auch heute, Nablus, Sichem. Übrigens, die Samariter, die haben ja als Tempelberg den Berg Garizim gewählt. Natürlich, die wollten den Segen und nicht den Fluch. Darum haben sie das so ausgelegt. Und die haben sogar die Bibel gefälscht. In den 10 Geboten, in 2. Mose 20, haben sie noch ein Gebot eingefügt, das sagt, du sollst den Herrn anbeten auf dem Berg Garizim. Die haben also die 5 Bücher Mose, da was für sie wichtig war, haben sie es gefälscht. Also das hat nicht erst begonnen mit der Neuen Weltübersetzung, solche systematischen Arbeiten, sondern das ist schon ein bisschen älter. Also für die, die es nicht wissen, die Neue Weltübersetzung, das ist die Übersetzung der Zeugen Jehova. Eine systematische Verfälschung von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Ja, es beginnt schon in 1. Mose. Da übersetzen sie anstatt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gottes wirksame Kraft schwebte über den Wassern. Weil sie nicht glauben, dass der Geist Gottes eine Person ist. Ja. Gut, lassen wir das. Nächster Punkt. 5. Mose 28. Gibt eine prophetische Übersicht über ganz Israel, die ganze Geschichte mit Segen und Fluch. Es ist Zeit für Pause.